Der Netzwerk Südbaden Podcast wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Freiburg, Nördlicher Breisgau und dem Mercedes-Benz-Zentrum Freiburg, Kestenholz GmbH.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wie kann die Übergabe eines mittelständischen Unternehmens reibungslos gelingen, wenn die Firma nicht in der Familie bleibt? Rüdiger Ruh kann davon berichten. Er wurde erst Geschäftsführer, dann Inhaber der Firma Ovis aus Staufen.
Herr Ruh, können Sie mir erklären, in wenigen simplen Worten für jemanden, der Physik mit einer nicht nennenswerten Note abgewählt hat, was Sie bzw. Ihre Firma hier genau macht?
Es dreht sich alles um den Laser selbst, aber wir stellen keine Laser her, sondern alles, um die Laser exakt einstellen zu können, um sie zu bewegen, um sie auszurichten und vor allem, um sie dann in der optischen Messtechnik einsetzen zu können. 80-90% unserer Kunden sind im Bereich der optischen Messtechnik tätig. Und da sind wir wiederum, da gibt es den Laser als Lichtquelle, beziehungsweise auch LED oder andere Beleuchtungseinrichtungen. Und diese Strahlen, es geht immer um elektromagnetische Strahlung, sprich das Licht, und in jeder Art und Weise. Und die müssen gebündelt, manipuliert, gechoppert, getriggert, wie auch immer werden.
Gehen wir mal einen Schritt zurück, werfen wir einen Blick dahin, als Sie noch ein kleiner Junge waren. Was war denn da Ihr Berufswunsch?
Ja, eigentlich wollte ich Förster werden.
Ah, das hat ja nun nicht geklappt.
Das hat nicht geklappt, nee. Ich bin im Münchertal groß geworden. Mhm. Das lag wahrscheinlich an der Umgebung.
Ja.
Ich habe dann aber nach meiner mittleren Reife mich für eine Ausbildung als Feinmechaniker entschieden.
Okay, das ging ja schon Schritt eher in die Richtung.
Ja.
Verstehe. Und wo haben Sie die damals gemacht?
Ich habe sie in Staufen bei den IKA-Werken absolviert.
Das heißt aber, Staufen war damals schon ein Thema.
Ja, Staufen liegt natürlich auch vor der Haustüre.
Ja.
Und die Firma IKA war natürlich auch ein großes Unternehmen, ist es heute noch. Mhm. Und hatte auch immer eine sehr gute Ausbildung und eine große eigene Lehrwerkstatt.
Und wann haben Sie das erste Mal von Ovis gehört oder Kontakt zur Firma gehabt?
Genau in dieser Zeit. Nach der Realschule habe ich mich dann entschieden, eine Feinmechanikerlehre machen zu wollen. Und da gab es dann tatsächlich in Staufen zwei Unternehmen. Und ein großes, das war die Firma IKA in Staufen.
Mhm.
Und es war in der Nachbarschaft ein Unternehmen, was gar nicht sichtbar war, weil es gefühlt in so einer Vier-Zimmer-Wohnung war. Das war damals tatsächlich die Firma Ovis. Die war gerade mal 5 Jahre alt und hat tatsächlich auch einen Azubi gesucht.
Okay.
Und da war schon mein erster Kontakt als 16-Jähriger zur Firma Ovis.
Und warum hat das dann damals nicht geklappt? Also haben Sie sich einfach fürs andere entschieden oder haben die anderen sich anders entschieden?
Nee, ich habe mich tatsächlich für IKA entschieden. Das lag einfach ein bisschen an den Unternehmen und den Dimensionen, die die beiden Unternehmen hatten.
Klar.
Die Firma IKA hat eine Lehrwerkstatt mit 8 Azubis pro Lehrjahr damals. Und bei Ovis in dieser, sage ich jetzt mal, 4-Zimmer-Wohnung, da standen dann, das waren 2 Büros, in einem hat einer montiert, in einem hat einer die Aufträge bearbeitet, ja, und im dritten standen noch 1-2 Fräsmaschinen. Und es war faszinierend, was die da eigentlich getan haben, ja, für mich. Aber irgendwo habe ich gedacht, wo bin ich da?
Ja, klar.
Wo habe ich da überhaupt Platz?
Für so einen jungen Mensch ist ja auch eine Gesellschaft vielleicht nicht unwichtig,
genau,
oder?
Ja. Und so war natürlich dann so eine Gruppe mit 8 Azubis pro Lehrjahr interessanter als jetzt die Firma Ovis damals. Aber faszinierend und war auch dort schon die Präzision. Also wenn man natürlich Feinmechaniker werden will, dann hat man auch ein bisschen den Anspruch oder den Willen, hochpräzise Teile herzustellen. Und das habe ich in Ovis auf jeden Fall damals schon gesehen. Ja.
Und das sieht man natürlich auch heute. Sie sind der 4-Zimmer-Wohnung lange, lange entwachsen. Es gibt viele Gänge, viele Räume mittlerweile. Jetzt ist der Weg, den Sie bis hierher gegangen sind, noch nicht ganz klar. Also Sie haben die Lehre zum Feinmechaniker gemacht. Und wie ging es dann weiter?
Während meiner Ausbildung, ich hatte riesig Spaß. Ich bin auch heute immer noch gerne an der Dreh- oder an der Fräsmaschine.
Tatsächlich?
Ja, ja. Am Wochenende sehr, sehr gerne. Und auch mal abends, wenn irgendwo was klemmt, drehe ich auch mal noch was selber.
Okay.
Oder fräse was selber.
Und wie reagieren die Mitarbeiter? Denken dann, ach, jetzt kommt der Ruf wieder und will hier mitspielen, oder? Kommt ja, es gut an?
Wie das ankommt, kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Ich mache es meistens an den Wochenenden, wenn hier nichts los ist.
Heimlich.
Heimlich, genau.
Verstehe. Also die Faszination ist nach wie vor die alte.
Auf jeden Fall. Aber in der Ausbildung merkt man dann natürlich, Mensch, es gibt auch Themen, die sehr, sehr spannend sind, die aber nicht an der Drehmaschine sind und auch nicht an der Fräsmaschine. Mhm. Und was mich da fasziniert hat, mal durchläuft ja in so einem großen Unternehmen auch verschiedene Abteilungen. Ja. Und da hat mich auch die Entwicklungsabteilung fasziniert und die Konstruktion. Und dann war eigentlich klar, okay, das macht mir eigentlich noch mehr Spaß.
Okay.
Ohne die Wurzeln zu verlieren, aber trotzdem auf dieser Basis einer Ausbildung tut man sich ja auch als Entwicklungsingenieur oder als Konstrukteur leichter, wenn man das alles schon mal in den Händen hatte und weiß auch, wie man es herstellen kann. Das hilft durchaus. Und dann war klar, Mensch, ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen. Ich würde gerne eigene Produkte entwickeln. Und so war dann der Schritt nach Furtwangen an die Hochschule, um ein Feinwerktechnikstudium zu absolvieren.
Das heißt, Sie haben dann aber zwischendurch nochmal die Schulbank gedrückt, um ein Abi nachzuholen und dann ging es an die Hochschule.
Genau.
Sind Sie ehrgeizig?
Ich glaube, ja. Das hängt stark davon ab, um was es geht.
Verstehe, okay.
Es gibt Dinge, da habe ich keinen so großen Anspruch und Motivation.
Zum Beispiel?
Wenn Sie meine Frau fragen würden zu Hause, da dieser kann Ihnen das besser beantworten. Aber ich würde sagen, beruflich durchaus und auch sportlich. Ich habe früher Leistungssport gemacht, ich war Skifahrer. Ja, da wird man groß mit, da muss man ehrgeizig sein, um vorwärts zu kommen.
Ja.
Das hat sich, war lange nicht vorstellbar, dass sich das auch bei mir auf den Beruf überträgt. Mhm. Aber ehrgeizig ist ja manchmal auch ein bisschen negativ. Also ich habe immer gespürt, was ich gern machen würde. Mhm. Und an dem habe ich mich eigentlich orientiert.
Das ist ja toll.
Ich wollte das dann auch erreichen, ja.
Ja. Jetzt haben Sie irgendwann gespürt, das Thema ist für Sie noch nicht durch. Es wäre eigentlich schön, wenn das meine Firma wäre. Wie kam es denn dazu?
Ja, also ich war ja dann nach dem Studium 8 Jahre Entwicklungsingenieur und habe Lasersensoren entwickelt, also Lasermesstechnik auch betrieben und entwickelt und hatte da, um diese Lasersensoren einzustellen, zu kalibrieren, braucht man wiederum hochpräzise Lineartechnik. Mhm. Ja, und die habe ich eigentlich damals auch wieder von OVIS bezogen. Während meiner Diplomarbeit am Fraunhofer habe ich auch mit OVIS-Achsen zu tun gehabt.
Okay.
Das heißt, das hat mich nie so richtig verlassen, die Firma OVIS. Sie war immer im Sichtbereich und sie war auch immer in dem Bereich, in dem ich war, war ich eigentlich Anwender der OVIS-Produkte.
Verstehe, okay.
Und dann bin ich raus aus dem Bereich der optischen Messtechnik und war dann 9 Jahre im Maschinenbau, bis es mich dann doch wieder... War da auch Entwicklungsleiter, war Konstruktionsleiter, auch Geschäftsführer. Und es hat mich dann aber wieder zurückgezogen in die Präzisionsmechanik, in die Lasermesstechnik. Und dann war in Freiburg eine Stelle frei als Geschäftsführer. Die habe ich dann bekommen mit der Firma Z-Laser. Mhm. War ich dann noch mal ein paar Jahre Geschäftsführer. Bis dann der Wunsch kam, Mensch, jetzt warst du Geschäftsführer einer Konzerntochter.
Ja.
Und jetzt eines Familienunternehmens und beides hat seine Vor- und seine Nachteile.
Und die liegen wo wir gerade beim Thema sind?
Ja, also im Konzern dreht sich nicht viel um den Menschen, da geht es halt um die Zahlen.
Ja.
Und da ist man eigentlich frei in dem, was man tut und wird eigentlich nur an den Zahlen gemessen. Mhm. Das ist eigentlich gut, auf der anderen Seite fehlt natürlich viele andere Dinge. Ja. Innovation ist da relativ schwierig teilweise durchzusetzen, weil es lange Prozesse gibt, bis dann so ein Entwicklungsprojekt gestartet werden kann.
Also Gestaltung dann auch einfach.
Gestaltung, ne? Ist nicht ganz so einfach.
Ja.
Im Familienunternehmen ist genau sowas ein Riesenvorteil. Mhm. Der Inhaber sagt, jawohl, finde ich eine gute Idee, mhm, los geht's. Das ist der Riesenvorteil von einem Familienunternehmen, bringt aber natürlich auch Schwierigkeiten, wenn sich Inhaber und Geschäftsführer, wenn unterschiedliche Vorstellungen existieren, wie denn sich das Unternehmen entwickeln soll. Ja, also hat beides sehr, sehr viele Vorteile. Und irgendwann macht man sich dann Gedanken, Mensch, um diese Nachteile jetzt noch zu kompensieren oder wegzubekommen, fehlt die Gestaltungsfreiheit, die Verantwortung, die nimmt man ja gerne auf sich, die hat man auch gerne. Aber um dann noch schneller agieren zu können, um seine Meinung bzw. seine Überzeugung, die Ziele nachzuverfolgen, überhaupt zu verfolgen und das sehr schnell, da braucht man dann eigentlich eine Selbstständigkeit.
Klar.
Eine Unabhängigkeit.
Ja.
Dann ist eigentlich der Gedanke gereift, Mensch, was Eigenes wäre auch schön. Ja.
Haben Sie das in Ihrer Funktion und Position als Geschäftsführer oft erlebt, dass Sie den Eindruck hatten, gebremst zu werden oder dass dann eben der Innovationsgedanke halt doch auf der Strecke bleiben musste, weil Strukturen halt schon seit 20, 30 Jahren so immer funktioniert haben?
Im Konzern sicherlich ja. Im Konzern war man sicherlich immer gebremst, weil um ein Entwicklungsprojekt aufsetzen zu dürfen, da gibt es dann wieder 10 Gremien, die das beurteilen und dann fühlt man sich tatsächlich ausgebremst. Das geht wirklich viel zu lange. Im Familienunternehmen, wenn man sich einig ist, dann kann es sehr, sehr schnell gehen. Das macht dann auch riesig Spaß. Problematisch wird es dann natürlich, wenn man unterschiedlicher Meinung ist.
Klar.
Dann braucht es auch wieder Zeit und dann braucht es auch viel Geduld, dann braucht es auch viele Diskussionen und am Ende bremst es natürlich auch wieder aus.
Und bestimmt ist es an der Stelle auch emotionaler, könnte ich mir vorstellen,
wesentlich
oder?
Wesentlich emotionaler,
ja, klar. Ja. Also, dann war der Wunsch da, was Eigenes wäre auch schön. Wie sehen dann nächste Schritte aus? Also schaut man sich um, hört man sich um?
Man überlegt sich natürlich, was will man denn, in welcher Branche, was hat man sich jetzt über die Jahre für ein Know-how aufgebaut, wo kann man sein Know-how und seine Erfahrung mit einbringen? Und dann überlegt man sich, also für mich war das klar, das muss im Bereich der Präzisionsteile sein, aber nicht als Teilehersteller, sondern als fertiges Produkt. Also so ein Zulieferer wäre nicht in Frage gekommen, sondern ein eigenes Produkt. Und da natürlich irgendwo im Bereich der Messtechnik, am besten noch natürlich im Bereich der Lasertechnik. Das wäre ja perfekt, weil einmal durch die Ausbildung, die einschlägige in der Mechanik und die Erfahrung in der Optik und in der Lasermesstechnik, der Optoelektronik, sowas wäre natürlich ideal. So, und dann schaut man natürlich mal ein bisschen, macht sich Gedanken. Und ich habe aber gar nicht allzu lang überlegen müssen und schauen müssen, weil Ovis war mir bekannt.
Ja.
Und dann fiel relativ schnell die Idee oder der Gedanke kam, mit Ovis, das wäre eigentlich genau das richtige Unternehmen, was jetzt so mein Know-how und meine Erfahrung angeht.
Ja. Jetzt braucht es dafür ja aber zwei Seiten, die das für eine gute Idee halten.
Ja, genau. Und da geht es dann schon los. Ja, dann, da braucht man dann auch schon mal, da überlegt man sich, ja, wie, da kann man mal im Impressum nachschauen, ja, wer ist denn da der Inhaber oder der Geschäftsführer?
Ein guter erster Schritt, ja.
Genau, aber da kann man ja nicht einfach anrufen.
Kann man nicht?
Vielleicht, aber ich habe es damals für keine gute Idee gehalten, wusste aber trotzdem nicht, wie man es richtig tut.
Ja, klar.
Und ich habe einen guten Bekannten, der nicht nur einmal ein Unternehmen schon erworben hat. Und mit dem habe ich mich dann mal unterhalten, habe gesagt, Mensch, ich hätte vor, ein Unternehmen zu erwerben, und zwar die Ovis. Und wie geht man denn davor? Und ich kann ja da nicht einfach anrufen. Da sagt er, nein, sicherlich nicht. Ja. Und wie geht man vor oder wie sind wir vorgegangen? Also ich habe nicht den Anspruch hier jetzt zu sagen, wie das geht, sondern nur, ich kann nur berichten, wie wir das oder wie ich das getan habe.
Ja.
Wir haben dann, ich habe über einen guten Freund von mir, der ist Anwalt, den habe ich beauftragt, er soll doch mal die Inhaberin anschreiben, dass es einen Interessenten gibt, der das Unternehmen gerne erwerben würde.
Ja.
Der auch Know-how mitbringt aus diesem Bereich. Und dann warten wir mal ab, ob es eine Reaktion gibt oder keine.
Aber es waren im Vorfeld keine Signale irgendwie durchgesickert, dass es da einen Verkaufswunsch gäbe oder so, sondern das war wirklich ganz proaktiv von Ihnen.
Ja, proaktiv. Okay. Gab keine Signale, überhaupt nicht. Nee. Dann gingen 2 Monate ins Land und dann kam tatsächlich eine Rückmeldung.
Aber erst nach 2 Monaten?
Ja, circa.
Okay.
Ja, das war so, ich habe geschrieben kurz vor Weihnachten und dann kam natürlich Weihnachten, okay. Neujahr und so. Hat dann eine Weile gedauert und dann kam eine Rückmeldung. Dann hat man NDA ausgetauscht und dann hat man mal recherchiert, wer ist auf der Gegenseite, wer ist denn der Käufer oder der Kaufinteressent. Und dann ging es nochmal ein paar Wochen nach einer Recherche und dann hat man mich eingeladen. Da haben wir uns bei einem Anwalt getroffen und haben uns ausgetauscht. Und da hat man mir dann signalisiert, ja, es wäre möglich.
Und dann wurden über Bedingungen gesprochen und Zeiträume und wie so eine Übernahme aussehen könnte, oder?
Ja, da haben wir dann 1 Jahr verhandelt, mit allen Höhen und Tiefen.
Und wie viele schlaflose Nächte hatten Sie in der Zeit?
Ich kann sie nicht zählen.
Okay.
Es waren viele.
Ja, ja. Glaube ich. Und Ihre Frau?
Wahrscheinlich auch, ja. Ja, das war eine anstrengende Zeit, weil man hat natürlich dann ein Ziel vor Augen und man hat eine Möglichkeit, die sich natürlich dann tagtäglich manifestiert. Man merkt, okay, die wollen tatsächlich.
Ja.
Auf der anderen Seite, da muss man sich ja auch darauf vorbereiten, muss sich da Gedanken machen. Und auf der anderen Seite muss ja auch das aktuelle Unternehmen weitergeführt werden.
Wollte ich gerade sagen, also Sie sind ja nicht ausgestiegen und haben gesagt, jetzt schauen wir mal, ob das klappt, sondern haben ja Ihren normalen Job nebenher noch gemacht.
Genau, ja. Das war dann schon 1 Jahr, das war schon, das war schon anstrengend.
Ja,
das muss man schon so sagen.
Das glaube ich.
Ja, und dann nach dem Jahr haben wir uns dann geeinigt auf so eine dreistufige Übernahme des Unternehmens. Also es war nicht quasi ein Vertrag, der sagt, okay, ab morgen geht das Unternehmen in neue Hände, sondern es war ein dreistufiger Prozess, der auch Vertrauen bilden sollte.
Ja.
Also der Inhaberin war viel daran gelegen, dass sie nicht jetzt den maximalen Kaufpreis erzielt und so schnell wie möglich das Unternehmen weg, sondern sie wollte wirklich einen Nachfolger, wo sie auch Vertrauen aufbauen kann. Wer ist das? Ihr war wichtig, dass das Unternehmen auch weiter existiert.
In gute Hände abzugeben.
So ungefähr, ja.
Wie sah dieser 3-Stufen-Plan dann aus? Also haben Sie den gemeinsam erarbeitet?
Ja, den haben wir gemeinsam erarbeitet. Der erste Schritt war dann, okay, ich komme als Geschäftsführer. In einem zweiten Schritt erwerbe ich eine Minderheit.
Okay.
Und im dritten Schritt habe ich eine einseitige Option, um die rechtlichen Anteile zu erwerben.
Hätte das innerhalb dieses 3-Stufen-Plans auch noch schief gehen können? Also wenn jetzt die Inhaberin gesagt hätte, gefällt mir doch nicht so richtig?
Im ersten Jahr, ja.
Ja.
Da hat man gesagt, da geht jeder ein gewisses Risiko ein. Ich natürlich ein wesentlich größeres.
Ja.
Ich habe einen Arbeitgeber verlassen, bei dem ich sehr viel Spaß hatte, muss ich schon sagen. Aber es war eigentlich während der ganzen Verhandlung schon klar, da muss viel passieren.
Ja.
Also die Inhaberin hat sich schon entschieden, das Unternehmen zu verkaufen, wollte aber einfach sicher sein, dass es in die richtigen Hände kommt.
Verstehe.
Okay. Und dann haben wir gesagt, okay, 1 Jahr, das war für mich eigentlich das Jahr mit dem größten Risiko.
Ja.
Aber nach dem ersten Anteilserwerb war dann klar, jetzt gibt es auch kein Zurück mehr.
Es
war dann nur die Frage, kann ich die Option ziehen, will ich die Option ziehen auf die 100% oder bleibe ich bei der Minderheit?
Ja.
Okay. Aber mit einer Minderheit, ja.
Ist man ja vielleicht wieder gebremst, oder?
Da ist man wieder in derselben Situation.
Ja. Hat man am Ende nichts dazu gewonnen von dem, was man hoffte zu kriegen. Haben Sie sich extern beraten lassen bei diesem ganzen Prozess?
Also bei der Inhaberin, da war es die jahrelangen tätigen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Mhm. Und auf meiner Seite war es auch ein Anwalt und ein Steuerberater.
Ja. Dieser 3-Stufen-Plan, ist das was, was Sie empfehlen würden?
Ja, ich kann es empfehlen. Es hat natürlich, im Nachhinein sage ich heute, war es ein toller Plan, hat gut funktioniert. Mhm. Aber er bringt natürlich Risiken auch mit sich. Das erste Risiko ist natürlich, wenn man es nicht schafft, da verankert zu sein, vertraglich, dann verlässt man ja einen Arbeitgeber und begibt sich in ein sehr, sehr unsicheres Arbeitsverhältnis. Ja. Das ist eine Frage der Vertragsgestaltung. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man das nicht will, diesen Drei-Stufen-Prozess, dann sieht es natürlich auch ganz anders aus. Dann sagt man, okay, wir wollen uns nicht kennenlernen. Ja. Wir verkaufen das Unternehmen. Ja. Ob das dann gut geht oder nicht, das ist ja dann nicht mehr von der Verkäuferseite unser Problem, sondern ist ja das Nachfolgerproblem. Und von dem her, ich glaube, es ist gut für beide Parteien, sich ein bisschen aneinander zu gewöhnen. Mhm. Für den Verkäufer birgt es quasi überhaupt kein Risiko. Klar. Der sagt, okay, wenn es nicht passt, dann ist er nach einem Jahr wieder weg.
Ja.
Und genau das ist natürlich das Problem für den Käufer. Und wenn man sich da nicht, da muss man sich wirklich sich selber ganz sicher sein, dass das klappt. Mhm. Zum anderen muss man auch der Verkäuferseite ein gewisses Vertrauen schenken.
Haben Sie irgendwann im Zuge dieser Entwicklung mal gedacht, oh Gott, was mache ich hier? Das war vielleicht jetzt doch nicht meine allerbeste Idee.
Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. In dieser einjährigen Verhandlungsphase, da gab es natürlich schon auch Höhen und Tiefen. Die tiefste Tiefe, da habe ich dann schon gedacht, jetzt müssen wir es beenden.
Ja.
Also da waren wir ganz kurz davor. Und da war ich mir nicht sicher, ob das vernünftig ist.
Und was hat Sie dann doch weitermachen lassen? War es der Skifahrer in Ihnen, der gesagt hat, also das Rennen, das bringe ich jetzt aber schon noch bis ins Ziel?
Nee, da wäre Ehrgeiz wahrscheinlich der falsche Weg gewesen.
Sondern?
Da gab es dann einfach nochmal Gespräche mit den Beratern auf der Verkäuferseite, die einfach beide nochmal an den Tisch geholt haben und gesagt, okay, ihr Herr Ruh, Sie haben eine Riesenchance, und aber auch Sie als Verkäufer haben eine Riesenchance. Und jetzt setzen wir das Ganze nochmal neu auf. Ja, aber das glaube ich, das gehört auch zu so einem Prozess dazu.
Was glauben Sie denn, was ist denn das Wichtigste, das, worauf es unbedingt ankommt bei so einer Übernahme?
Ja, man muss einfach sich selber absolut im Klaren sein, was man für ein Unternehmen übernimmt. Mhm. Also so eine Due Diligence rein kaufmännisch, das ist das eine.
Ja.
Aber noch wichtiger ist es zu beurteilen, das macht einem ja auch jeder Steuerberater.
Ja.
Aber eine Due Diligence auch auf die Produkte, auf das Unternehmen selber, auf den Technologiestand, den macht einem auch nicht jeder.
Mhm.
Beziehungsweise nur für ganz, ganz viel Geld auch.
Ja.
Und das Wichtigste ist eigentlich da, dass man überzeugt ist oder genau weiß, in welcher Verfassung das Unternehmen ist. Nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern auch technologisch.
Ja.
Da muss man wirklich die Überzeugung haben, jawohl, ich habe die richtigen Ideen, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Mhm. Und wenn man die nicht hat, wenn man da unsicher ist, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, man tut es nicht. Die Überzeugung, die war bei mir von Anfang an eigentlich auch da, dass man die Produkte, die Qualität ist sehr gut, technologisch kann man das Unternehmen aber deutlich weiterentwickeln.
Und wie gehen Sie dabei vor?
Ja, da müsste ich jetzt schon relativ tief über die Firmenstrategie sprechen, die wir uns erarbeitet haben die letzten Monate.
Das kann mir vorstellen, aber, das wollen Sie nicht.
Aber grundsätzlich geht es einfach darum, wir müssen unsere Kunden verstehen, wir müssen nicht nur den Kunden zuhören, sondern wir müssen die Technologie unserer Kunden verstehen.
Mhm.
Wenn wir die Technologie verstehen und deren Anwendungen, dann wissen wir auch, welche Produkte, dass die in den nächsten Jahren brauchen.
Mhm.
Wo geht der Trend hin? Wenn sie Kameralinsen alignen müssen, also ausrichten zueinander, dann werden die Brennweiten in den Handykameras immer kürzer.
Ja.
Das heißt, die Präzision, mit der die zueinander ausgerichtet werden, muss immer höher sein. Das heißt, die Schrittweite unserer Motoren, unserer Antriebe muss immer geringer werden. Und so haben wir uns einfach zum Ziel gesetzt. Wir machen sehr, sehr genaue Marktanalysen. Wir sind alle schon lange in der Branche und wir kennen das eigentlich sehr gut und wollen uns jetzt aber, bisher hat sich OBIS als Komponentenlieferant verstanden, also hochgenaue, präzise Komponenten. Und wir gehen eigentlich einen Schritt weiter und sagen jetzt, okay, wir machen aus unseren Komponenten ein System, ein individuelles System auch für den Kunden. Da generieren wir natürlich einen unglaublichen Mehrwert, weil unsere Kunden sind Messtechniker und die wollen nicht irgendwie 5 Achsen zusammenschrauben und vermessen, sondern das bekommen sie quasi von uns komplett.
Auf diesen Weg haben Sie sich aufgemacht. Wie nehmen Sie denn das Team mit? Also das ist ja tatsächlich bei so einer Übernahme auch immer ein Thema. Was hatten Sie da zu Beginn für ein Gefühl? Ist Ihnen da erstmal ein Grundvertrauen entgegengebracht worden? Oder hat man Sie mit Skepsis beäugt, als Sie hier als Geschäftsführer aufgeschlagen sind? War das klar, dass Sie derjenige sind, der eventuell der neue Chef wird? Also wurde das kommuniziert?
Nein, das wurde bis 2 Wochen vor der 100%-Übernahme nicht kommuniziert.
Ja, verstehe.
Das hatte bestimmte Gründe, aber das wollte man nicht.
Ja.
Und dann war das quasi eine Woche, bevor die beiden Geschäftsführer ausgestiegen sind, wurde es auch kommuniziert.
Okay.
Es war dann schon sehr überraschend für die Belegschaft.
Das glaube ich.
Aber durchaus positiv. Mhm. Ja, und ich habe dann, das war dann Ende November, dann waren noch 2-3 Wochen, dann war Weihnachten. Und im Januar habe ich dann in mehreren Mitarbeitergesprächen, in größeren Runden, Corona ließ ja keine ganz großen Runden zu, aber in mehreren Zehnergruppen habe ich dann meine Strategie erklärt, wo geht die Reise hin und wie wollen wir das Unternehmen weiterentwickeln. Es ging nie darum, irgendwelche Dinge nicht mehr zu tun, sondern es ging immer nur darum, Dinge weiterzuentwickeln und uns auf den Weg zu machen von einem Komponentenlieferanten zu einem Systemlieferanten.
Wenn man durch Ihre oder über Ihre Homepage scrollt, dann kommt einem auch der Begriff Lean Management entgegen. Wie füllen Sie den mit Leben?
Ja, Lean Management bei OVIS, der Begriff war irgendwo existent, aber man hat es nicht gelebt. Mhm. Also man hat natürlich kontinuierliche Verbesserungsprozesse gehabt, aber das hat nicht in der Form gelebt, wie es hätte leben können. Mhm. Und ich habe das mit einer Lean-Managerin im vormaligen Unternehmen wirklich intensiv eingeführt und auch gelebt. Mhm. Und die Fortschritte, die man da erzielen kann, die sind enorm.
Okay.
Und das war mir von Anfang an klar, ich kann nicht derjenige sein, der hier das Unternehmen lean gestaltet in den Prozessen. Ich kann nicht der sein parallel, der die Entwicklungsprojekte initiiert, die Forschungsprojekte initiiert und begleitet und betreut und gleichzeitig noch Systeme designt. Mein Steckenpferd ist aber eher die Forschung, die Entwicklung.
Ja.
Und von dem her war klar, ich brauche jemanden, der das hier Vollzeit macht.
Okay.
Also mit einer externen Beratung wird es nicht funktionieren. Da macht man auch mal einen Schritt und dann bleibt man aber meistens wieder stehen. Also ich will das kontinuierlich haben und deshalb haben wir auch eine Lean-Managerin eingestellt und die macht es sehr gut und wir machen auch riesige Fortschritte.
Jetzt muss ich fragen, ist das nicht ein Job, um den man immer bangen muss? Weil ist man nicht irgendwann da, wo man angekommen ist mit der Entwicklung oder glauben Sie, dass das ein immerwährender Prozess ist?
Bei uns ist es sicherlich ein immerwährender Prozess.
Okay.
Definitiv. Mhm. Heute haben wir ein bestimmtes Umsatzvolumen. Heute haben wir bestimmte Abteilungen. Und jetzt stellen wir fest, okay, mit unserer Strategie brauchen wir andere Prozesse. Die müssen wir verschlanken. Das heißt, es wird Abteilungen, die es heute gibt, vielleicht morgen gar nicht mehr geben, weil wir sie zusammenlegen. Es entstehen aber auch wieder neue Abteilungen, um einfach den Produkten, den Systemen, um die so schlank wie möglich durchs Unternehmen zu steuern, auch die Entwicklung so schlank wie möglich zu halten, werden sich die Produkte, die Systeme verändern und so müssen wir uns auch immer wieder dann mit unseren Prozessen, den Endprodukten und den Kunden anpassen. Und von dem her, in unserer Branche, der Photonik, der Lasertechnik, da gibt es ja jeden Tag neue Messsysteme, neue Messmethoden. Also da braucht sich unsere Lean-Managerin die nächsten 10, 15 Jahre keine Gedanken machen.
Die Frau ist sicher.
Die ist sicher, genau.
OVIS ist 40 Jahre alt im vergangenen Jahr geworden, wenn ich richtig informiert wurde. Das heißt, Sie werden mit Sicherheit auch die ein oder andere Mitarbeiterin, den ein oder anderen Mitarbeiter haben, der schon ein paar Tage dabei ist. Ist Ihnen schon mal der Satz begegnet, also damals war das aber so und so, da haben wir es aber ganz anders gemacht?
Ja, OVIS hat eine... Ja, wie soll ich das ausdrücken? OVIS war die ersten Jahre sehr, sehr innovativ und hat viele Dinge entwickelt Und dann gab es eine Phase, wo man eher wieder ein bisschen weniger neue Dinge entwickelt hat und ein bisschen stagniert ist in so technologisch. Mhm. Und da gibt es tatsächlich, aber wenn dieser Satz fällt, früher haben wir doch das und das gemacht, dann bezieht sich es eigentlich immer auf die Jahre vor dieser, ich nenne es jetzt mal, kleinen Stagnation.
Okay.
Also das war immer noch die Zeit, wo technologisch noch viel mehr Bewegung im Unternehmen war. Das ist eigentlich das Schöne, dass wenn so ein Spruch kommt, dass er sich immer auf die technologisch spannende Zeit bezieht. Und das ist eigentlich auch das, was die Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter jetzt auch motiviert, wieder solche spannenden Dinge zu tun.
Das heißt, sie müssen da nicht anschubsen, sondern sagen, dann lasst uns doch einfach da zusammen anknüpfen.
Genau.
Das ist ja schön. War das für Sie schwierig, in die Rolle zu finden, vom Geschäftsführer zum Inhaber? Oder war das dann auch einfach ein sehr geschmeidiger Prozess, der sich halt durch diesen 3-Stufen-Plan ergeben hat?
Das war relativ geschmeidig, ja. Ich war ja bis zur finalen Übernahme schon fast 3 Jahre da.
Ja.
Und dann kennt man sich, die Mitarbeiter kennen mich. Die haben natürlich immer schon ein bisschen rausgehört, der will eigentlich andere Dinge tun. Mhm. Das war kein Prozess, wo man jetzt sagt, okay, ab heute bin ich jetzt Eigentümer des Unternehmens. Ich nehme mich auch so nicht wahr, sondern ich bin zwar der Eigentümer, ich bin der Geschäftsführer, aber nichtsdestotrotz sehe ich mich nicht an der Spitze des Unternehmens, sondern eigentlich mittendrin. Ich bin da mit dem Entwicklungsleiter jeden Tag in Kontakt, mit der Lean-Managerin in Kontakt. Ja. Ich bin auch in der Werkstatt in Kontakt. Ich habe eigentlich einen guten Draht. Wir sind ja noch ein überschaubares Unternehmen.
Ja. Ja.
Von dem her war das ein relativ sanfter, geschmeidiger Übergang.
Sie haben gesagt, wir sind noch ein relativ überschaubares Unternehmen. Bald nicht mehr?
Überschaubar bleiben wir hoffentlich immer. Aber wir wollen, haben den Anspruch schon, auch kräftig zu wachsen.
Okay.
Ohne jetzt das zu übertreiben. Das muss immer gesund und nachhaltig sein. Aber ein Wachstum haben wir schon vor die nächsten Jahre.
Was ist denn das absolut Tollste an Ihrem Job jetzt?
Die Unabhängigkeit. Man hat Pläne, man hat Ziele und die Geschwindigkeit, mit der man die Ziele umsetzen kann. Mhm. Erreicht sind sie dann noch lange nicht, aber man kann sie auf den Weg bringen.
Ja.
Und diese Freiheit, Dinge sehr schnell auf den Weg bringen können durch Entscheidungen, die man selber trifft, wo man nicht erst noch mal wie im Konzern irgendwelche 25 Gremien befragen muss und Anträge stellen und noch mal eine Begründung oder auch mit einem Inhaber diskutieren, ist es jetzt der richtige Weg für die Zukunft oder nicht. Diese Freiheit zu haben, das ist eigentlich das Tollste an dem Job. Ja.
Und der Blick auf die Staufener Burg?
Die ist natürlich auch toll. Für Münchertäler natürlich auch noch der Blick ins Münchertal.
Ah, das ist ja das Rundum-Sorglos-Paket. Herr Ruder, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Und wir machen wie immer unsere kurze Stippvisite in der Redaktion von Netzwerk Südbahn. Herausgeber und Chefredakteur Rudi Raschke sitzt mir gegenüber. Rudi, Mittelstand ist euer Titelthema, ein weites Feld, das ihr da beackert habt.
Tatsächlich ist das Thema Mittelstand ein sehr weites Feld. Ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt, einfach weil es in Dauerpräsenz bei uns eine Rolle spielt in den Ausgaben des Magazins, aber nicht so sehr oft ein Titelthema ist. Zuletzt war das vor 5 Jahren so. Damals hat der Mittelstand in erster Linie mit Bürokratiehindernissen gerungen. Digitalisierung war ein Thema. Das war jetzt nicht mehr so sehr im Vordergrund, als wir uns gefragt haben, wie schaut es denn jetzt in der Zeit nach der Pandemie aus? Hoffentlich kann man sagen, nach der Pandemie. Was sind die Themen, die den Mittelstand bewegen? Wodurch zeichnet er sich aus? Was sind Fähigkeiten, die er mitbringt gegenüber Konzernen zum Beispiel? Wir sind eigentlich bei Unternehmen fündig geworden, die auf sehr unterschiedliche Art den Herausforderungen begegnen, aber in der Summe sehr optimistisch unterwegs sind, die auch nicht so sehr hadern mit dem, was gerade in den USA oder China passiert, die natürlich das Thema Fachkräftemangel als Dauerthema noch eine Zeit lang begleiten werden, aber die tatsächlich doch wirklich, kann man schon so sagen, sehr flexibel in die Zukunft gucken, unter anderem auch, weil manche von ihnen die Hausaufgaben gemacht haben während der Finanzkrise 2008, 2009.
Um welche Geschichten geht es denn konkret?
Es geht darum, wie Übergaben gelingen, wenn sie mal nicht innerhalb der Familie passieren. Ein sehr interessantes Beispiel aus Staufen. Es geht darum, was man vielleicht mit einer Immobilie macht, wenn man sich die Innovationskraft erhalten will und nicht unbedingt mehr auf Dauer darauf besteht, dass man die Immobilie und das Grundstück besitzen muss seines Unternehmens. Es geht darum, wie Frauen gefördert werden, wie dringend Unternehmerinnen gebraucht werden in der südbadischen Wirtschaft. Es geht aber auch darum, um Workshops, wie man von Startups lernen kann als Mittelständler und vielleicht auch umgekehrt. Was besonders gute Beispiele sind für mittelständisches Employer Branding, wo wirklich die Arbeitgebermarke ganz stark im Vordergrund steht. Und es geht auch nicht zuletzt darum, um Mittelständler, die sich in der Pandemie noch scheinbar nebenbei mit der Lösung von einem eigenen Problem ein neues Standbein aufgebaut haben. In dem Fall geht es um die Tanzschule Gutmann, die eine Software entwickelt hat.
So viel zum Titelthema. Was erfahren wir außerdem?
Es geht um die eine oder andere Neuordnung in der Geschäftsleitung des örtlichen Autohandels. Es geht um den SC Freiburg auf seine Art auch als Verein, mittelständisches Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern. Es geht um die Holzwirtschaft, wo der Rohstoff knapp wird und wirklich eines der Themen unserer Tage ist, was hier passiert mit dem eigentlich sehr gefragten, aber leider auch weltweit gefragten Holz von hier. Und es geht um Software, um Handwerk, wie auch immer, sehr, sehr spannende Geschichten, die südbadische Wirtschaft ausmachen.
Schauen wir schon mal ins nächste Heft. Was erwartet uns da?
Im nächsten Heft haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, was uns auch sehr am Herzen liegt in der Pandemie, ist schlicht das Thema Pause. Es geht darum, dass wir eine Ausgabe planen, wo es natürlich um den alten Traum vom Ausstieg geht, das Sabbatical, vielleicht die Idee, dass man vom Management-Schreibtisch auf eine Almhütte wechselt oder vielleicht auch umgekehrt, dass man nochmal was Neues anfängt, dass man in irgendeiner Form rausgeht, dass man vielleicht auch einfach mal in diesem Jahr, was sich tatsächlich für viele von uns ein bisschen ausgelaugt anfühlt, dass man vielleicht auch mal die Sommerferien XXL plant. Es geht um das eine oder andere Achtsamkeitsgeheimnis von lokalen Akteuren in der Wirtschaft, was sie machen, um möglichst schnell runterzukommen, um auszuspannen, um eben den Sommer nutzen zu können, auch wenn das eine oder andere Thema, siehe Mittelständler, ja noch anliegt. In diesem Sinne haben wir uns arbeitstitelig, wir wissen noch nicht genau, was auf dem Titel stehen wird, im nächsten Heft mit dem Thema Pause zu beschäftigen.
Danke, Rudi. Diese, die nächste und natürlich alle anderen Ausgaben bekommen Sie im gut sortierten Einzelhandel und noch viel, viel einfacher über das Abo. Alles dazu erfahren Sie auf der Homepage netzwerk-südbaden.de. Vielen Dank fürs Zuhören und, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin. Der Podcast.